Hans Jagnow ist Büroleiter im Abgeordnetenbüro und persönlicher Referent von Alexander Morlang, der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und heute Morgen unser Gast bei Inside Moin. Guten Morgen, Herr Jagnow. Guten Morgen, Hans.
Guten Morgen.
Genau, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu. Die Einleitung war sehr formell, aber so heißt es nun mal, diese Position oder diese Stelle, die du da inne hast. Du hast dich bei mir gemeldet, wir wollen heute ein bisschen über die Themen reden, die dich da in deinem Job beschäftigen. Aber jetzt auch nochmal für dich die Gelegenheit. Ich habe dich jetzt ja schon vorgestellt, habe ich alles richtig genannt und da fühlst du dich repräsentiert von dieser Ansage?
Ja, ohne Probleme. Genau. Ja, und also wie du richtig gesagt hast, ich bin Büroleiter und persönlicher Referent eines Abgeordneten der Piratenfraktion und bereite ganz besonders das Themengebiet Gaming in Berlin oder Videospiele in Berlin vor, das so seit 2015 Teil der politischen Arbeit jetzt im Parlament in Berlin ist, was da sozusagen durch die Piratenfraktion auf die Tagesordnung gesetzt wurde.
Du hast dich bei mir gemeldet mit dem Themenvorschlag und den habe ich natürlich auch aufgegriffen. Mich würde jetzt so, um mal ein bisschen vorzugreifen, über was wir jetzt reden, also werden wahrscheinlich 1000 Themen könnten da aufgemacht werden. Mich interessiert jetzt so ein bisschen vor allem der Ablauf. Also wie sieht politische Arbeit aus in Bezug auf Gaming? Dann auch so deine Einschätzung würde mich interessieren, was kann man da überhaupt erreichen, wie weit ist dann wirklich schon so dieses Thema Gaming und Spielkultur dann angekommen, wenn man sich eben tagtäglich dann auch mit Politikern anderer Parteien auseinandersetzen muss, also Piratenpartei liegt jetzt ja auch nahe, dass da das Thema Gaming vielleicht ein bisschen näher liegt, weil es halt ein sehr IT-nahe Partei ist. Die Einschätzung würde mich interessieren, wie weit sind wir da schon als Gaming-Kultur? Und fangen wir doch vielleicht erstmal mit so diesem generellen Grundsätzlichen an. Also vielleicht magst du nochmal kurz ausholen, was macht das Abgeordnetenhaus und wie muss man sich das vorstellen, wenn solche Themen jetzt bei euch entstehen? Was ist denn da für Prozesse notwendig, um solche Themen überhaupt anzukurbeln?
Also das Abgeordnetenhaus von Berlin ist das Landesparlament. Ne? Also wir haben quasi sämtliche Belange, die auf Länderebene stattfinden, als Legislative in unserer Hand. Wir haben zu schauen, wie wir uns den aktuellen politischen Herausforderungen der Stadt annehmen. Wir kontrollieren insbesondere die Opposition, kontrolliert die Exekutive und schaut da mal mehr, mal weniger kritisch auf die Finger, was die in der Stadt so macht und welche besseren Vorschläge wir dazu haben.
Ganz kurz genau. als Disclaimer vielleicht noch, ich bin nicht Mitglied der Piratenpartei, ich bin gar kein Mitglied bei irgendeiner Partei und wenn ich das richtig verstehe, bist du quasi Angestellter, oder?
Genau, also ich bin auch kein Parteimitglied, sondern ich bin dafür zuständig, die fachliche Arbeit vorzubereiten, neben anderen Dingen, also als Büroreferent mache ich auch sehr viel von dem Alltäglichen, was in einem Abgeordnetenjob anfällt, unterstütze den Abgeordneten dabei, zum Beispiel bei der Beantwortung von Post oder bei der Frage, wie Gesprächstermine zu vereinbaren sind. Also sage ich mal, sehr, sehr typische Sekretariats- und Büroaufgaben. Die Besonderheit in Berlin ist, dass die Abgeordneten nur in Teilzeit sozusagen ihr Abgeordnetenmandat ausüben und deswegen auch diese Unterstützung, sage ich mal, durch die Mitarbeiter einfach nötig ist. Das kennt man auch aus anderen Parlamenten, also im Bundestag oder so, gibt es gleich eine ganze Horde meistens von persönlichen Mitarbeitern, die den Abgeordneten mit ihrem sehr, sehr vollen, mit ihrer sehr vollen Themenpalette sozusagen unter die Arme greifen, die Themen vorbereiten.
Ja, ist ja auch sinnvoll, gerade bei Fachthemen oder so. Also das hört man ja. Weiß man ja auch, dass die dann Experten zu Raten ziehen, die sogenannten Spezialexperten, die dann halt bestimmte genau. Wirtschaftsthemen oder Teilthemen dann vorbereiten und fachlich vorbereiten für den Entscheider oder für die Entscheiderin.
Genau. Und in dieser Position bin ich auch. Also ich arbeite sozusagen dem Abgeordneten, für den ich arbeite, arbeite ich zu. Ich bereite also das Themengebiet Gaming in Berlin bereite ich vor, schaue mir an, was wir da so parlamentarisch machen können. Also der Opposition beziehungsweise den Parlamentariern selbst steht eine ganze Reihe an Instrumenten zur Verfügung, mit der man Politik gestalten kann. Und die sind natürlich, also die sind sehr formalistisch. Also da gibt es, das Bekannteste wird sein, was dann auch am meisten Impact hat, ist der Antrag. Also man möchte eine bestimmte politische Entscheidung durch das Abgeordnetenhaus getroffen wissen und verpflichtet damit die Regierung der Stadt, eine bestimmte Handlung umzusetzen.
Ist dann der
Das
Senat,
sind,
oder? Im
genau,
Prinzip.
der Senat,
Wo der
das ist,
Bürgermeister dann auch sitzt.
genau, der Bürgermeister ist das bei uns, was in anderen, also in Flächenländern, der
Ministerpräsident
Ministerpräsident
ist, ja.
ist. Genau, und die Senatoren sind sozusagen, repräsentieren jeweils im Stadtsystem, also im Stadtstaatssystem, die einzelnen Minister. Und haben dann untergliederte Verwaltungen, die bestimmte Sachen dann umsetzen.
Und das
Genau,
heißt, wenn du
und
gewisse Themen lancieren möchtest, dann stellst du einen Antrag und dann ist der Senat also formell gezwungen, darauf eine Antwort zu geben in einem gewissen Zeitraum.
nee,
Oder wie muss man sich das?
das ist ein anderes Instrument. Ich kann ja
Okay.
erstmal ganz kurz den Antrag erklären. Also der Antrag, der wird durch die Abgeordneten beziehungsweise dann die Fraktionen gestellt. Manchmal machen das auch mehrere Fraktionen zusammen. Es gibt auch in wenigen Fällen gibt es Anträge, die auch das gesamte Parlament zusammenstellt und dann auch meist einstimmig verabschiedet. Anträge können entweder eine inhaltliche Verpflichtung haben, also da steht dann sowas drin wie der Senat soll folgende Maßnahmen umsetzen. Also und dann kommt zum Beispiel eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme oder dann kommt mehr Schutz für minderjährige Geflüchtete oder so eine Sachen. Und dann ist der Senat verpflichtet, das umzusetzen und bis zu einem bestimmten Zeitraum meistens zu berichten. Das ist so ein, sage ich mal, so ein Auftragsantrag. Und dann gibt es noch Gesetzanträge. Das ist, sage ich mal,
Ganz kurz, aber
das.
solche Anträge, ihr könnt ja nicht einfach irgendwie sagen, der Senat soll jetzt Stepptanz lernen, oder? Also es muss ja auch irgendwie irgendwie. Gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen, dass der Senat es dann irgendwie zustimmen muss? Oder kann der sagen, nö, machen wir nicht? Oder?
Naja, also der Senat wird ja im Parlament quasi das Spiegelbild des Senats sind die Regierungsfraktionen. Also in Berlin sind das SPD und CDU. Und also die stehen natürlich auch im engen Austausch mit den Regierungsmitgliedern und gucken natürlich, wozu wird die Mehrheit sozusagen sich entscheiden. Also dadurch, dass die Regierungsfraktionen natürlich auch die Mehrheit haben müssen. Also eine Minderheitsregierung ist nur sehr selten der Fall und in Berlin nicht, also ist das nicht.
Das heißt, es
Und
findet vorher einfach schon so durch die Einstimmigkeit dann vorher, durch die Abstimmung vorher schon quasi eine Filterung statt durch die zugehörigen Parteien.
genau, also da gibt es natürlich Verhandlungen vorher.
Ja, genau.
Dann geht das Ganze, werden die meisten Anträge werden dann erst. Also sie werden vorgestellt in der Plenarsitzung, also da, wo alle Abgeordneten zusammenkommen und quasi mehrere Anträge behandeln. Und dann wird meistens sich darauf verständigt, dass die Anträge nochmal in den zuständigen Fachausschüssen, also dann haben wir so Unterausschüsse wie Wirtschaft, Technologie und Forschung oder wie kulturelle Angelegenheiten oder inneres Ordnung und Sicherheit oder inneres Sicherheit und Ordnung so rum. Also diese verschiedenen Fachausschüsse machen dann geben sich einem Thema, gehen auf ein Thema genauer an, während die Plenardebatten meistens sehr, sage ich mal, sehr, sehr, sehr groß und allgemein geführt werden, wird dann in den Fachausschüssen sehr spezifisch sich so ein Antrag angeguckt. Oft auch unter Hinzuziehung von Experten, die außerhalb, also die von außerhalb des Parlaments kommen, meistens Hochschulprofessoren oder Leute, die besonders Ahnung von dem Themengebiet hat oder Themengebiet haben oder Leute, die besonders involviert sind, und die werden dann gefragt, was ist denn ihre Meinung dazu und was müsste aus ihrer Sicht getan werden und wie stehen sie zum Beispiel zu dem Antrag?
Ja, also wenn ihr zum Beispiel sagt, Counter-Strike soll Schulsport werden, um mal irgendwas aus der Luft zu greifen, dann würde so ein Antrag natürlich von, was weiß ich, CDU und SPD erst gar nicht so weit kommen, um zum Antrag zu werden, der dann weitergereicht wird.
Na doch, das wird normalerweise gemacht. Also es wird gesagt, okay, also es werden Reden gehalten, jemand von uns, von unseren Abgeordneten stellt dann den Antrag vor und sagt, wir sind der Meinung, dass E-Sport zum Beispiel Sport werden muss. Muss ja nicht immer gleich Schulsport sein.
Damit sie eben Sportförderung und so, ja genau. Also was Konkretes, ja.
Ja, und dann kommt jemand von der Regierung, äußert sich dazu und sagt, naja, also haben wir eigentlich eher kein Interesse dran. Und dann kommt jemand von den Regierungsfraktionen und sagt, naja, unsere Fraktion positioniert sich so und so dazu und eher ablehnend. Dann wird gesagt, okay, wir verweisen das an die Ausschüsse. Und in den Ausschüssen wird dann zum Beispiel, sage ich mal, so ein hypothetisches Beispiel, wir bleiben bei diesem E-Sport-Beispiel, wird dann ein Hochschulprofessor von den Regierungen, also als Anzuhörender bestimmt, ein Hochschulprofessor, der sagt, dass Sport unbedingt einen Gesamtkörpereinsatz braucht. Was beim E-Sport jetzt nicht unbedingt der Fall wäre, was auch bei anderen Sportarten nicht der Fall wäre, aber das sei dahingestellt. Und dann würde von uns auch noch hypothetischerweise jemand eingeladen, der sagt, also wissen Sie, ich bin zum Beispiel E-Sportler, ich strenge mich hier komplett an, ich muss danach duschen gehen, ich habe einen hohen Kalorienverbrauch. Und abgesehen davon gibt es auch andere Sportarten, die genauso eine sportliche Anerkennung haben, wie zum Beispiel Schach. Ja. Und dann werden noch Rückfragen gestellt und dann wird darüber debattiert und dann empfiehlt der Ausschuss ein bestimmtes Beschlussverhalten in der großen Plenarsitzung. Also dann sagt der Ausschuss jeweils immer mit den Stimmen mit den proportionalen Stimmen der Verteilung auch im Parlament, also wie die Fraktionen im Parlament verteilt sind, dass der Ausschuss den Antrag entweder annimmt. Und also nicht der Ausschuss nimmt den an, sondern der Ausschuss empfiehlt die Annahme oder empfiehlt die Ablehnung. Und dann kommt es zu einer weiteren Besprechung im Parlament, im Plenarsaal. Und dort wird dann gesagt, also die Ausschüsse haben sich mit dem Thema beschäftigt, haben die mehrheitlich die Annahme empfohlen. Und wie stimmen sie jetzt ab? Und dann wird darüber abgestimmt und dann geht er entweder unter, weil er nicht angenommen wurde, oder er stellt dann eine verpflichtende Äußerung des Parlaments dar.
Okay.
Genau, das ist so ein Instrument. Was du vorhin angesprochen hast, sind die sogenannten schriftlichen Anfragen.
Das war jetzt gerade ein Antrag und das war jetzt kommen wir zu den Anfragen. Okay.
Genau, das ist, sage ich mal, das woraus die meiste alltägliche Arbeit besteht. Mhm. Also Anfragen werden gerade von der Piratenfraktion sehr gerne benutzt, haben auch eine relativ hohe Anzahl, seit sie seit 2012 im Parlament vertreten sind, an Anfragen gestellt. So eine Anfrage besteht aus den Fragen eines Abgeordneten, der zum Beispiel nachfragt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus unserer Praxis, in wie vielen Bibliotheken in Berlin stehen entweder A, Konsolen oder B, Computer oder C, Handheld-Geräte zur Benutzung durch die Bibliotheksbenutzer bereit.
Ja. Ganz kurz zur Zwischenfrage, warum stellt der Abgeordnete diese Frage dem Senat und nicht den Bibliotheken oder irgendwelchen Kulturbeauftragten oder so? Also das sind ja im Prinzip Fragen, die man durch Recherche oder so auch fragen kann, oder impliziert so eine Anfrage dann auch was anderes? Warum gibt es das nicht? Also, weißt du, so
also,
dieses Instrument.
Dieses Instrument hat zweierlei Effekt. Also natürlich kann jede Stelle sagen, sie möchten sich jetzt dazu nicht äußern. Also wenn du eine Presseanfrage zum Beispiel stellst als Journalist, dann kennt man das natürlich, dass da irgendjemand sagt, kein Kommentar. So eine Anfrage ist ein gesetzlich verbrieftes Recht des Abgeordneten, dass er gegenüber der obersten Verwaltung sozusagen hat, und das ist der Senat. Und diese Verwaltung muss verpflichtend auf diese Anfrage antworten. In welchem Ausmaß die Anfrage beantwortet wird, das ist immer wieder Gegenstand auch juristischer Auseinandersetzung. Das wird auch von den unterschiedlichen Senatsverwaltungen, die dann quasi in Vertretung das beantworten, unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt Anfragen, die werden sehr lapidar mit Ja, Nein, vielleicht beantwortet. Es gibt Anfragen, die werden sehr ausführlich und mit einem hohen Materialaufwand sozusagen auch beantwortet. Und jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mich dem Themengebiet nähere, wenn ich das von meinen Abgeordneten vorbereite, dann ist es natürlich besonders interessant, so eine ausführlichen Antworten zu haben. So eine Anfrage hat aber natürlich auch noch einen zweiten Zweck. Und zwar bringt es bestimmte Themengebiete überhaupt erst in das Gedächtnis von bestimmten Entscheidungsträgern innerhalb der Verwaltung.
Aber das war
Ich
das,
gebe
der Punkt, den ich meinte. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt diese Anfrage stellt mit den Bibliotheken, dann war euch ja wahrscheinlich vorher klar, dass es da halt einfach unterrepräsentiert ist. Sonst wäre, also das war schon quasi so Ziel der Anfrage, dieses Themengebiet, dass dort ein Mangel, oder ich vermute jetzt einfach mal, dass dort einfach Spielekultur nicht im gleichen Maße repräsentiert zu sein scheint wie Bücher, Comics und keine Ahnung, CDs oder sowas. Dass so eine Anfrage überhaupt auch dadurch gemacht, dafür gemacht wird, um dieses Themengebiet, ins Bewusstsein zu holen. Es war jetzt
Ja.
nicht so, dass ihr die Anfrage gestellt habt und vorher nicht wusstet, ob die Büchereien überhaupt sowas haben.
Das kommt immer sehr aufs Themengebiet an. Also wenn ich mal meinen Arbeitsprozess beschreibe, was ich grundsätzlich mache, ist natürlich erstmal eine Literaturrecherche. Und ich gucke mir erstmal an, was gibt es überhaupt für Elemente, die man fragen könnte. Was sind zum Beispiel durch die Literatur als allgemein wahrgenommene Probleme dargestellt. Also gab es zum Beispiel von Christoph Deek heißt der, glaube ich, ein Buch Gaming in Bibliotheken. Und das habe ich mir angeschaut und habe da reingeguckt und habe geguckt, was nimmt er so als Probleme wahr und was könnte man eigentlich fragen. Das heißt nicht unbedingt, dass das auch in Berlin zutreffen muss, aber das will ich ja gerade durch so eine Anfrage herausfinden. Also es gibt durchaus auch Anfragen, wo ich überrascht bin über die Antworten. Also es ist nicht alles totaler Schein, sondern also es gibt natürlich auch Anfragen, die machen genau das. Die stellen eine populistische Frage und kriegen meistens dann auch eine populistische Antwort durch den Senat zurück. Also so ist der Senat nicht auch der Meinung, dass Polizisten unterbezahlt sind oder so. Und dann kommt zurück, der Senat ist nicht der Meinung und meistens dann noch mit einer tatsächlichen inhaltlichen Antwort, weil er hat das Besoldungsgesetz oder so und so verändert. Und einen entsprechenden Antrag eingebracht, dass das verändert wird. So. Es ist halt immer die Frage, was man mit so einer Anfrage erreichen will. Wenn man ein bestimmtes politisches Statement erreichen will, dann stellt man halt eher eine populistische Frage, die halt auch einen klaren Zweck hat. Wenn ich aber inhaltliche Daten zum Beispiel übermittelt haben möchte oder abklopfen möchte, wie weit sich die entsprechende Verwaltung überhaupt mit so einem Themengebiet beschäftigt, dann probiere ich natürlich einen sehr, sehr fachspezifische Fragen zu stellen, die auch durch den Senat beantwortbar erscheinen.
Naja, und wenn man dann so eine Anfrage beantwortet bekommt, dann kann man damit ja auch weiterarbeiten, oder? Also das kann ja dann auch
Genau.
quasi zu einem Antrag führen, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt als Antwort bekommen, weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich genauer sagen, wie jetzt die Bibliothekssituation aussieht. Können wir bei
Genau.
dem Beispiel mal bleiben. War da jetzt recht wenig los oder war das schon irgendwie gut vertreten?
Tatsächlich ist es so, dass die Bibliotheken in Berlin zwar einen relativ hohen Altbestand haben an Spielen, die man ausleihen kann.
Also so alte, CDs und so Geschichten, so
Siedler 2. Genau, ja. So. Ja, oder halt alles, was so ungefähr bis 2005 geht, ist eigentlich recht vertreten. Und dass die Problematik, die sich den Bibliotheken dann gestellt hat, ist die Entwicklung Steam und ein Lizenzmodell sozusagen. Also dass du ein Spiel kaufst und dann genau einmal aktivieren kannst und danach. Ja,
dann bringt es der Bibliothek natürlich auch nichts mehr, wenn der Datenträger da rumsteht, aber keiner
genau
nutzen kann. Ja.
Genau. Und wir haben aber auch noch gefragt, weil für uns ist so ein ganz es ist so ein ganz typisches Problem ist die Frage nach Zugänglichkeit. Also ganz viele politische Debatten und Diskurse über Videospiele drehen sich in Deutschland, nicht nur in Deutschland, um die Frage der Zugänglichkeit. Wer darf wann, wie, wo Spiele spielen? Und da haben wir dann spezieller gefragt, wie das denn aussieht, wo man in den Bibliotheken vor Ort sozusagen das Kulturgut Videospiele erfahren kann. Mhm. So, also in vielen Bibliotheken gibt es ja die Möglichkeit, sich hinzusetzen und Bücher zu lesen. Das ist so der normalste Anwendungsfall. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, in bestimmten Bibliotheken Filme zu sehen. Mhm. Also vor Ort einfach die Daten, den Datenträger einzulegen und Filme zu sehen oder ins Internet zu gehen. Auch das ist ein sehr typischer Anwendungsfall. Mhm. Aber wenn es um die Frage geht, wo kann man eigentlich spielen in Berlin? Genau, dann stehen einem regelmäßig vor allem private Institutionen zur Verfügung. Ne? Das sind Kaufhäuser. Und dann stehen einem Jugendclubs zur Verfügung, was halt vielleicht als 40-jähriger Mann selten eine gute Idee ist, sich zwischen einen Haufen Minderjähriger zu setzen und freundlich zu lächeln und zu spielen.
Und zu fragen, willst du mit mir spielen? Genau.
Ja. Ja,
kann zu Problemen führen. Ja. Dann gibt es natürlich auch so Altherrenvereine wie Retro Games. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Das gibt es in Berlin bestimmt auch. Aber das sind ja immer private Geschichten. Genau, ja.
Genau, das sind immer private Geschichten. Und oft muss man Teil von einer Peer Group oder von einem sozialen, also von einem, sag ich mal, realsozialen Netzwerk sein. Um da Zugriff zu erhalten. Entweder weil man Vereinsmitglied ist oder weil man überhaupt erstmal wissen muss, dass es sowas gibt. Und das ist natürlich ein Problem. Und gerade Kultur sollte halt offen zugänglich sein. Mhm. Und die Frage ist, wie wird das in Berlin gemacht? Und da stehen die Bibliotheken eher schlechter. Also wir haben in Berlin genau 3, also man stelle sich vor, die Stadt geht auf 4 Millionen Einwohner zu. Wir haben genau 3 Computer, die dediziert zum Spielen sozusagen.
Ich dachte jetzt 3 Einrichtungen oder so. 3 Computer.
3 Computer in 2 Bibliotheken.
386er mit Turbo-Taste wahrscheinlich
das,
auch noch.
Das muss gar nicht unbedingt sein. Also bei den Konsolen sieht es zum Beispiel besser aus. Da sind es 7 Konsolen, allerdings nur an einem Standort, und zwar in der Jugendbibliothek in Berlin-Mitte. Mhm. Und da dürften dann auch die neueren Konsolen dabei sein, also PlayStation 4 und Xbox One. Aber das, also man sieht einen Standort für eine 4 Millionen Stadt an Konsolen, ja. 2 Standorte, wo man die Computer dediziert zum Spielen benutzen kann. Das ist viel zu wenig. Also wenn man sich überlegt, auch gerade weil Berlin eine Stadt ist, die mit einer hohen Armutsrate und mit einem sehr, sehr geringen Einkommen zu kämpfen hat, gibt es, also ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die gerne ihr Geld sparen würden und anstelle dessen die öffentliche Möglichkeit nutzen würden, Spiele zu spielen. Aber auch
es muss ja nicht mal sparen sein, es muss ja überhaupt die Möglichkeit dazu sein, dieses Geld zu haben, um so ein Luxusgut sich überhaupt leisten zu können. Und aber da bin ich ganz bei dir, deswegen gibt's ja Bibliotheken, weil natürlich auch Bücher ja Geld kosten und Medien allgemein, aber genau aus diesem Grund leben wir ja in einem Land, wo solche Sachen auch von der Stadt und vom Staat getragen werden und quasi zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da bin ich ganz bei dir, die Videospiele, Computerspiele sind ja auch als Kulturgut anerkannt. Von daher ist es ja eigentlich die eine Vernachlässigung dieser einen Kultur Schiene, da keine Zugänglichkeit zu schaffen. Genau, und sowas ist dann quasi die politische Arbeit, sowas versuchst du dann oder versucht ihr dann eben auch voranzutreiben durch solche politischen Mittel.
Ja, genau. Also was zum Beispiel in der Anfrage dann noch gefragt wurde, ist, inwiefern neue Angebote wie Streaming für die Bibliotheken jetzt eine Rolle spielen könnten. Also ich überlege gerade, welcher Anbieter es war. Ich glaube, GeForce hatte jetzt ein Angebot, mit dem also Spiele gestreamt werden konnten. Es gab, glaube ich, schon mal mehrere Ansätze durch verschiedene Firmen, also Spiele irgendwo in der Cloud sozusagen berechnen zu lassen und dann nur das Videosignal auf dem Computer auszugeben. Das wäre so ein Optimalfall für eine Bibliothek, ne? Also wenn die Bibliothek für sowas einen Nutzeraccount hätte, eine Flatrate nutzen
Dann
könnte,
müssten sie die
um
Mittel nicht kaufen dafür, genau, die
genau,
Datenträger und so, ja.
und könnten halt auch mit vergleichsweise simpler und wartungsfreier Hardware sich der Zugänglichkeit sozusagen annehmen und könnten Spiele auch eine große Bibliothek, also im wahrsten Sinne eine große Bibliothek von Spielen, halt zumindest temporär zugänglich machen. Das ist natürlich, Bibliotheken ticken ein bisschen anders, ne? Bibliotheken würden ganz gerne Sachen im Bestand haben und nicht darauf, also nicht auf die Lizenzierung durch andere Anbieter vertrauen müssen. Aber das wandelt sich ja eh. Also wenn man sich in Wissenschaftsbibliotheken umschaut, da ist es schon gang und gäbe, dass die Lizenzierung für die großen Portale der Wissenschaftsanbieter haben und man
Das
dort
macht ja auch
seine.
die Durchsuchbarkeit stellenweise einfacher. Also hat ja auch immer Vorteile, so eine Digitalisierung. Ne?
Na klar.
Genau.
Genau.
Jetzt rennst du wahrscheinlich mit diesem, mit so einem Vorschlag hier bei Hörern des Podcasts offene Türen ein, weil die alle wahrscheinlich nicken und sagen, ja klar, muss zugänglich sein und natürlich ist das Kulturgut und natürlich soll jeder spielen können und dieses Kulturgut irgendwie auch aufnehmen können. Wie sieht's denn da in Berlin bei euch aus? Also wie weit kommt ihr mit solchen Anträgen? Was ist da für eine Resonanz? Und wie, du bist ja quasi ganz nah dran an dieser Frage, ist Spielen und Kultur, Spielkultur in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen oder nicht? Also diese Floskel, die wir ja schon nicht mehr hören können, erlebst du ja wahrscheinlich tagtäglich.
Genau, wir haben das uns ja damals angeguckt, weil wir gesehen haben, in Berlin findet das League of Legends Finale statt. 12.000 Karten waren innerhalb von 90 Sekunden ausverkauft. Eine gesamte, also früher hieß er O2 Arena, jetzt heißt es Mercedes-Benz Arena, ein riesiger Palast für Sportveranstaltungen sozusagen, war sehr schnell für ein E-Sport-Event ausverkauft, internationale Besucher kamen. Und dann haben wir uns überlegt, sag mal, interessiert das eigentlich irgendjemand aus der Stadtverwaltung und interessiert das irgendjemand aus der Politik? Also außer uns. Und haben dafür die ersten Anfragen gestellt und haben halt festgestellt, also ja, das Thema Gaming ist natürlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da muss ehrlich gesagt, glaube ich, auch gar keine große Debatte mehr drum geführt werden. So, wenn 12.000 Leute durch die gesamte Welt reisen, um ein Finalspiel von einem Computerspiel-Sport-Event zu sehen, dann kann man ganz klar sagen, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und da sind ja nicht nur Jugendliche. Das geht halt hoch bis und ich meine, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, gehe ich mal von aus.
Hey, ja, nee, natürlich.
Also,
Wie?
und ich merke selber, dass ich auch mit bestimmten Debatten und bestimmten Entwicklungen im Gaming hinterherhänge. Also wenn, sage ich mal, ich schwärme von XCOM rede, guckt mich eine jüngere Generation verständnislos an und dann irgendwann, ach ja, der Reboot. Das ist also wir haben eine ganz große Schicht an Gamern, die halt quer durch die Gesellschaft gehen. Wir haben aber insgesamt nur wenige Leute, die das in der Verwaltung oder in der Politik wirklich wahrnehmen. Dabei ist halt einfach auch zu bemerken, dass Gaming sich so durch alle politischen Bereiche durchzieht. Also wir haben jetzt über Kulturpolitik gesprochen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist auch gerade für eine Stadt wie Berlin, die händeringend immer wieder neue Einnahmequellen sucht, ist die Frage der Wirtschaftlichkeit. Also welche Wirtschaftsstrukturen gibt es? Welche Videospielentwickler sieht denn sich hier
Ja,
an?
wie hält man die vor allem in Deutschland und in Berlin, die Entwickler?
Genau,
Ja,
ja.
genau.
Und da schließen sich viele Folgeproblematiken an, zum Beispiel Arbeitnehmerrechte, was halt ganz populär ist. Der Konflikt wird halt gerade eher in Hamburg ausgetragen, aber der ist natürlich auch für Berlin interessant. Wir haben auf der sportlichen Seite mit der Anerkennung von E-Sport und mit der Frage, wie darf eigentlich E-Sport in Berlin stattfinden, ein ganz großes Themenfeld. Also da geht es halt weiter dann über Kulturpolitik, es geht weiter über Wissenschaftspolitik. Wir haben in Berlin einen wunderbaren Standort an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, die als eine der wenigen Hochschulen in Deutschland Game Design an der öffentlichen Hochschule lehren. Ansonsten muss man dafür, ich glaube, 800 Euro im Monat oder so hinlegen, um das lernen zu dürfen und geht hochverschuldet auf seinen ersten Arbeitsjob zu. Das sind halt ganz viele Themenbereiche, sich sozusagen über die gesamte Stadtpolitik Videospiele bemerkbar machen in
Ist aber auch ein
manchen.
Zeichen dafür, dass es halt wirklich ein generelles Thema geworden ist und keine Nische mehr ist, gell? Weil es
Genau,
halt sich über so
also
viele Bereiche erstreckt, auch auf politischer Ebene.
und jetzt kann man halt, sage ich mal, von einem größeren politischen Standpunkt aus sich der Frage annehmen und gucken, wollen wir das begleiten und wenn ja, wie wollen wir das begleiten? Also jetzt ist halt die Chance, das ganze Thema überhaupt unter einem politischen Stern sozusagen zu bearbeiten. Also wir haben, wenn man sich die Geschichte, ich kann ja mal ganz kurz ausholen zu der Geschichte von Videospielen im Parlamentarismus. Ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut über unsere parlamentarischen Dokumentationssysteme. Wenn über Videospiele debattiert wurde, dann war es meistens unter den Schlagworten, also bis 2008, 2009, war es meistens unter den Schlagworten Gewalt, Krieg, Killerspiele, Jugendschutz, und ich glaube einmal Urheberrecht. Das sind so die, das ist so, darüber haben die Politiker in den Parlamenten bisher über Videospiele geredet. Und wenn wir uns jetzt angucken, was jetzt auf der Tagesordnung steht, Wirtschaft, Zugänglichkeit, Anerkennung, Kultur, das
Förderung,
sind
ja.
ja Förderung, das sind ja ganz neue Begriffe und da muss jetzt, also jetzt ist halt sozusagen die Chance, dass wir einen politischen Diskurs haben und bestimmen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich, dass Videospiele in der Gesellschaft entweder reglementiert werden, weil wir sagen, okay, Jugendschutz ist für uns immer noch wichtig, oder wie sie gefördert werden, also weil wir sagen zum Beispiel, wir möchten halt nicht nur die AAA-Titel wirtschaftlich erfolgreich sehen, sondern wir wollen diese, was Berlin ja besonders hat, so einen reichhaltigen Indie-Standort, ne? Wir wollen den besonders gefördert sehen. Da kann man zum Beispiel eine Entscheidung treffen. Wir wollen vielleicht auch wieder auf die Schüler zugehen und sagen, okay, ihr spielt eh schon zu Hause. Was lehrt euch das fürs Leben? Wie geht ihr damit um? Das ist ja wie ein Buch lesen. So, das gibt in vielen Spielen eine Story, die entweder durch den Inhalt erzählt wird, also den Storyablauf oder durch die Spielmechanik.
Ja,
Das
wir hatten neulich einen Podcast, wo wir einen Professor, Lehrer, also der Lehrer unterrichtet, da hatten der eben auch genau dieses Literaturverständnis lehren durch Videospiele. Also der hat dann gerade eben so auch sehr viel deutsche Adventures genommen, um daran mit den Schülern eben zu arbeiten, wie funktioniert Geschichten erzählen und so weiter, ja.
Und genau diesen Podcast habe ich mir auch angehört und habe daraus auch Fragen sozusagen entworfen, die der Abgeordnete dann gestellt hat. Also ihr gehört sozusagen auch mit eurem Podcast zu einer unserer Quellen, wie wir Politik sozusagen mit Videospielen machen können.
Ja, das schreibe ich
Und
mir jetzt auf ein T-Shirt. Insert Moin ist parlamentarisch wichtig.
ich kann es euch gerne zertifizieren.
Ja, geil.
Und deswegen kam ja auch die Idee, warum wir darüber vielleicht mal hier sprechen konnten,
Ja.
könnten. So, das, für mich war es wichtig und ich dachte vielleicht, das interessiert auch, wie es dann aufgenommen wird, wie es dann umgesetzt wird. So, also auf jeden Fall haben wir haben wir einen Haufen neue Themengebiete, mit denen man sich halt auseinandersetzen muss und wo man grundsätzlich die Frage stellen muss, möchten wir hier steuern, möchten wir hier bestimmte gewünschte Entwicklungen erreichen? Und genau das kann Politik ja machen. Ne? Hm. Politik kann sagen, muss, wir nehmen muss, Teil oder? Der Gesellschaft. Ja klar, muss es auch. In manchen Fällen muss es, in manchen Fällen kann es. Also es funktioniert manchmal auch ohne. Also gerade Wirtschaft ist so ein sehr... sehr feingliedriger Bereich, wo man je nach politischer Auffassung halt auch der Meinung sein kann, man lässt es lieber zum Beispiel, man lässt die politischen Finger da raus, macht eher weniger und überlässt es der Marktwirtschaft, was sich durchsetzt und was nicht. Und andere sagen, man muss hier deutlich nachfördern und nachhaken politisch, um bestimmte Entwicklungen sozusagen auch in der Wirtschaft zu eigenen Interessen zu...
Aber das ist ja auch naheliegend. Also ich meine, sowas wie E-Sport wird allein schon aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich gefördert in Zukunft, weil es halt einfach auch ein wirtschaftlicher Faktor für Firmen sein kann. Ja, also so die Eventhalle wird ja einen Teufel tun und E-Sport runterschrauben, wenn es da irgendwie Ticketverkäufe wie blöd gibt.
Klar.
Aber so Sachen wie mit Bibliotheken und Zugänglichkeit kann ja eigentlich nur durch die Politik kommen, genau. Weil die Bibliotheken ja keinen Eintritt verlangen. Genau.
Genau, wir haben ein subventioniertes Feld sozusagen, da wird am meisten Steuerung notwendig sein. Aber zum Beispiel ist die Frage nach E-Sport als Wirtschaftsfaktor auch nicht so einfach. Entweder man sagt, E-Sport ist ein anerkannter Sport und unterwirft sich zum Beispiel auch den Regeln von Sportförderung und von dem, was wir ganz klassisch in Deutschland als Sportvereinswesen, als Verbandswesen und sowas kennen. Mhm. Und dann wird nämlich zumindest in der Breite E-Sport nicht unbedingt so das große wirtschaftliche, den großen wirtschaftlichen Schub dadurch erfahren, sondern eher in der Breite halt einen eigenorganisierten Schub sozusagen, also wo die Spielerinnen und Spieler quasi darüber bestimmen in ihren Vereinen und Verbänden, wie es nun weitergeht. E-Sport ist bisher also auch gerade dadurch, dass es eben kein anerkannter Sport ist, eine sehr wirtschaftsgetragene Sportart.
Ja klar, ich meine, Turniere und so finden ja nur statt, wenn Sponsoren quasi das sagen. Natürlich gibt es so ein paar Liga-Erscheinungen und solche Geschichten, aber die sind ja immer aus finanzieller Sicht geboren. So habe ich momentan zumindest das Gefühl, dass da halt irgendeine Firma oder irgendeine Marke sagt, so, oder im Endeffekt halt dann der Spielehersteller, der dann halt sagt, für unser Spiel machen wir eine Liga aus Marketinggründen. Aber da hast du völlig recht, es ist keine organisierte, gemeinschaftliche Organisation, dass man sagt, das ist die E-Sport-Verband und der kümmert sich drum, dass verschiedene E-Sports gefördert werden und so weiter und Jugendförderung und solche Geschichten. Ja.
Wir haben auch gerade zum Thema E-Sport hat die Fraktion um ein Gutachten beim Parlamentspräsidenten gebeten. Und das ist ein Spezialinstrument. Also während Anfragen und Anträge ganz alltäglich sind, ist zum Beispiel die Beauftragung von einem wissenschaftlichen Gutachten beim wissenschaftlichen Parlamentsdienst, so heißt das bei uns im Abgeordnetenhaus, ist eher ein Spezialinstrument, kommt nicht so häufig vor. Und da haben wir uns ganz genau der Frage angenommen, was bedeutet das eigentlich, wenn E-Sport auf einer rechtlichen Ebene als Sport anerkannt wird. Mhm. Und da stecken ganz, ganz viele begleitende Fragen hinter. Wir haben gerade schon über Förderung geredet, ne? Also das Gutachten soll dann aus juristischer Sicht klären, welche Förderungsmöglichkeiten es für E-Sport gibt. Und dann sind aber auch zum Beispiel Visa-Problematiken mit drin. Also wir haben in Berlin die League of Legends Liga und drei Nicht-EU-Bürger, die gerne als Profisportler an der League of Legends Liga für ihre Teams teilnehmen wollten in Berlin, haben kein Visum bekommen, mussten das Land verlassen. Und das hat ganz, ganz viel mit der Frage zu tun, könnten die sich für ein Sportvisum, dazu müsste es eine anerkannte Sportart sein, können sie sich dafür qualifizieren oder nicht? Mhm. Bisher hat anscheinend das Visums, also die Visumsstelle, die das bearbeitet, gesagt, das ist kein richtiger Sport. Und deswegen dürfen die auch nicht im Land bleiben und dürfen auch ein Geld zum Beispiel damit verdienen. Das soll dieses Gutachten klären, ob das tatsächlich eine rechtliche Grundlage hat. Gleichzeitig wird auch auf verschiedenen anderen Ebenen dazu Entscheidungen im Jahr 2016 stattfinden. Also da kommt noch einiges. Aber genau solchen Fragen wollen wir uns halt wollen wir uns annehmen. Und da haben wir jetzt sozusagen mit dem Gutachten auch eine interessante Fragestellung aufgeworfen, die vielleicht auch mal Argumentationsmaterial liefert. Ne? Also es kann auch sein, dass da am Ende die Juristen des wissenschaftlichen Dienstes sagen, das hat alles keine Grundlage, E-Sport ist kein Sport, aber dann müssen sie sagen, warum? Hm. Also sie können nicht einfach sagen, ist halt kein Sport, sondern das hat zum Beispiel der Senat bisher immer gemacht, sondern die Juristen zählen ganz genau auf, aufgrund dieser gesetzlichen Sache oder aufgrund dieser relevanten Kriterien. Und dann kann man sagen, okay, wenn wir uns dem annehmen wollen, dann könnte man zum Beispiel überlegen, wo man da ansetzen kann. Hm. Und das ist das letztendlich, du hattest ganz am Anfang gefragt, was kann Politik erreichen? Wir können die Rahmenbedingungen neu bestimmen. Ja. Und das geht natürlich aus der Opposition immer ein bisschen schwieriger als aus der aus der Regierungsverantwortung heraus, aber man kann da zumindest so ein bisschen vorantreiben und man kann darauf hinweisen, warum ist es so wichtig, dass die Rahmenbedingungen sich verändern? Warum ist es so wichtig, dass E-Sport als Sport anerkannt wird? Und warum ist es so wichtig, dass in den Bibliotheken einfach mehr Zugänge stehen für Videospiele? Hm. Und
Hat sowas dann auch überregional Auswirkungen? Also wenn jetzt quasi Berlin, mal nehmen wir mal Fiktion, das ist jetzt 2 Jahre in der Zukunft, auf einmal heißt es, okay, der Berliner Senat hat gesagt, E-Sport ist offizieller Sport und die kriegen jetzt ein Reisevisum und so weiter, diese ganzen Konsequenzen, die dann da dranhängen. Hat sowas dann automatisch auch Auswirkungen auf Bundesebene, wenn dann solche Entscheidungen gefallen wird? Oder ist es dann immer nur Länder- oder beziehungsweise Berlin-Sache?
Wenn der Berliner Senat jetzt auf einmal sagt, E-Sport ist eine anerkannte Sportart und das auch energisch auf Bundesebene vertreten wird, wo er auch das Recht hat, über den Bundesrat zum Beispiel die anderen Länder zumindest dazu zu bewegen, sich einem Antrag anzuschließen, der das auf Bundesebene regelt, dann hat das natürlich auch einen bundesweiten Effekt. Und dann könnten solche Visumsfragen oder so halt auch effektiv auf Bundesebene gelöst werden. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, ne? Ja, also dazu muss ich noch viel bewegen, aber man kann das Ganze zumindest anstoßen. Hm. Und das ist natürlich eine Sache, die einfach jetzt auch einer energischen Opposition quasi auf den Fahnen geschrieben stehen muss.
Wie ist denn jetzt so dein Eindruck? Wie lange machst du das jetzt schon, dass du damit arbeitest?
Ich arbeite schon seit 2013 für den Abgeordneten. Und im Themengebiet arbeite ich seit Mitte 2015, wie gesagt, vor allem durch die Vorberichterstattung zur League of Legends Meisterschaft kam die Idee, sich das Ganze näher anzuschauen. Der Abgeordnete bat mich darum, das Ganze mal vorzubereiten. Und
warst du natürlich sofort Feuer und Flamme, klar.
Ja, klar. Also ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die wie viele, glaube ich, sagen, es ist so ein Kindheitstraum, sich mit Videospielen beruflich zu beschäftigen. Mhm. Und dann bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich konnte in der ganzen Zeit nur einmal tatsächlich Spiele spielen, obwohl ich mit vielen verschiedenen Leuten von vielen verschiedenen Institutionen geredet habe und viel vorbereitet habe und mir viel auch angeschaut habe. Aber jetzt erst, vor ein paar Tagen waren die Karrieretage an der HTW für den Studiengang Game Design. Und da kam ich dann das erste Mal endlich dazu, meinen Controller in die Hand zu nehmen und quasi beruflich mich einem von den dortigen Studierenden im zweiten Semester entwickelten Spiel anzunehmen und meinen Spaß zu haben.
Ja, aber dafür kannst du Podcasts beruflich hören, also bitte.
Ja, nicht so schlecht, aber genau, also man spielt weniger, als man denkt. Aber
ja, das ist ja normal, wenn man im Berufsleben steht, das ist ja so. Ja.
Genau, ja.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich fand es hochinteressant. Vielleicht noch so zum Abschluss, hast du jetzt das Gefühl, ihr seid die Einzigen jetzt, die dieses Thema aufgreifen, oder siehst du sowas auch bei anderen Parteien, dass sowas da jetzt gefördert wird? Oder ist es halt immer eine sehr individuelle Frage, welche Abgeordneten welche Themenschwerpunkte haben?
Ja, da hast du genau den Punkt getroffen. Das ist eine sehr individuelle Frage.
Hm.
Viele, viele Abgeordnete kommen jetzt ins Parlament und haben eine, sage ich mal, haben selbst persönliche Erfahrungen mit Gaming, haben selbst persönliche Erfahrungen mit E-Sport, haben selbst persönliche Erfahrungen mit wirklich langen Spielsessions, und die sind dem Thema natürlich, und das auch parteiübergreifend, näher als Abgeordnete, sage ich mal, der Zeit Killerspieldebatte. Und
Was ja auch hilft dann einfach, oder? Wenn die Leute selber persönliche Erfahrungen damit haben,
ja,
hilft ja auch solche Themen dann
genau.
breiter zu
Und
diskutieren. Ja.
wir hatten ja schon gesagt, dass das Thema oder das die Gaming ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, und es ist ja auch so gewünscht, dass Parlamente auch die gesamte Gesellschaft abbilden mit ihren unterschiedlichen Interessen und mit ihren unterschiedlichen individuellen Hintergründen. Und es gibt halt auch einfach einen Austausch. Also mit jeder Legislaturperiode kommen neue, jüngere Abgeordnete dazu. Und das heißt, so langsam schleicht sich das Thema vom Verständnis her auch ins Parlament ein. Ich sag mal so, auf Berliner Landesebene sind wir jetzt seit Jahren die Ersten, die wirklich intensiv zu dem Thema arbeiten. Das weckt aber auch das Interesse von anderen Parteien und von anderen Fraktionen. Das auf, würde ich sagen, auch durchaus auf positive Art und Weise. Also man kann schon sagen, dass man da auch so ein bisschen vorantreibt. Und auf bundesweiter Ebene kann man sagen, es gibt eigentlich parteiübergreifend, gibt nur eine Partei, bei der ich mir sicher bin, dass es insgesamt weniger beachtet, aber das ist jetzt auch real, welche das genau ist. Aber die in den Parlamenten vertretenen Parteien nehmen sich grundsätzlich der Thematik an, insbesondere auch im Bundestag. Gibt es ja die Arbeitsgruppe, die sich mit der, wie heißt denn die, Stiftung Digitale Spielkultur oder so. Ich bin mir nicht ganz genau, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie die genau heißt, wo aber viele Bundestagsabgeordnete über alle Parteien hinweg auch in den verschiedenen Organen der Stiftung sitzen und das Thema vorantreiben. Leider halt, wie ich zumindest persönlich finde, noch nicht genug und so ein bisschen immer wieder hinterherhinkend. Aber das ist jetzt halt die Aufgabe, sage ich mal, der nächsten Jahre, dass man mit dem Thema auf Höhe der Zeit ankommt, dass man mit dem Thema auch auf Augenhöhe ist, dass man gleichzeitig, und das ist eine ganz wichtige Frage von Anerkennung und Respekt, auch mit Spielerinnen und Spielern auf Augenhöhe kommuniziert, deren Bedürfnisse wahrnimmt und dann guckt, was man mit denen zusammen auch verändern kann. Und das klingt jetzt, sage ich mal, sehr, sehr politikpoetisch sozusagen, aber das hat tatsächlich was damit zu tun, wen man in der alltäglichen parlamentarischen Arbeit anruft, wen man um eine Stellungnahme bittet und wen man nach seiner Meinung fragt, ne? Also das sind Entscheidungen, die können auch ganz konkret im politischen Alltag getroffen werden. Höre ich mir jetzt an, was eine junge Schülerin zum Thema E-Sport zu sagen hat und wie sie zum Beispiel ihre eigene Position darin wahrnimmt und vielleicht sozusagen sich in der sehr männerdominierten Domäne durchsetzen möchte und wie man das politisch unterstützen kann. Oder frage ich den 40-jährigen Spieleentwickler, wie es um seine Arbeitnehmerrechte in einer großen Firma bestellt ist, die immer noch so einen Startup-Charakter pflegt und da nicht und sich mit dem Thema Betriebsrat oder Lohnerhöhung nur sehr schwer tut. Und auf diese Leute muss man zugehen. Das ist eine
Ja, und wie du
ganz
gesagt
einfache
hast, das sind ja so
Kunst.
viele verschiedene Bereiche, das ist ja auch nicht mehr ein Gebiet, dass man sagt, das ist jetzt der Gaming-Beauftragte, sondern wie wir ja schon jetzt hier ausgebreitet haben, sind so viele verschiedene Faktoren mit so individuellen Problemen und Themengebieten. Ne? Deswegen finde ich, ist auch nicht zu spät. Also ich habe das auch immer nicht so. Klar sind wir halt sehr drin in dieser Branche und sehen Probleme früher, weil wir halt in dieser Industrie und in dieser Branche einfach auch leben und arbeiten und spielen. Und klar, natürlich solche Förderungsprogramme irgendwie auch gerne früher gesehen hätten, aber man muss ja auch immer bedenken, oder finde ich zumindest aus meiner Sicht, dass Politik muss eigentlich immer nur Rahmenbedingungen schaffen und
Genau.
dafür müssen diese Rahmen ja auch erstmal gefüllt sein. Also wenn halt
Genau.
nur irgendwie 5 Leute spielen in meiner Stadt, dann brauche ich dafür keine Politik, weißt du? Und
Genau.
erst wenn es halt so Themengebiete aufmacht, wie du gesagt hast, von der Sportlerförderung bis hin zu Betriebsratgründungen, wenn das so ein Themenspektrum aufgemacht hat, wie es jetzt ist, dann gehört es auch einfach dazu, dass da Politik gemacht wird und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also ist meine Meinung, dass das jetzt auch
Ja.
nicht zu spät ist, sondern jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, um
Genau.
ein Auge drauf zu werfen, was da passiert.
Und da endet natürlich dann auch sozusagen mein Einflussbereich. Ich kann das Ganze vorbereiten und ich kann das Ganze, ich kann dem Ganzen den fachlichen Rahmen geben, aber umsetzen tun es dann die Abgeordneten und die müssen es natürlich gut nach außen vertreten. Die müssen es auch den Leuten begreiflich machen, die wenig Affinität zu spielen haben. Die müssen es der Verwaltung begreiflich machen. Die müssen es Leuten begreiflich machen, die eventuell immer noch das Bild des blutrünstigen, amoklaufenden Jungspielers sozusagen vor Augen haben. Und da ist dann tatsächlich auch der Abgeordnete und der Politiker sozusagen gefragt, das alles, was wir jetzt sozusagen fachlich besprochen haben, auch in einen großen Rahmen zu gießen und gut nach außen zu vermitteln.
Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir in 25 Jahren einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin wählen, die diesen Podcast heute gehört hat und beschlossen hat, ich gehe in die Politik.
Ach, ich glaube, Merkel spielt heute schon Snake auf ihrem Handy. Also wir sind auf einem guten Weg.
Aber meinst nicht, die NSA funkt immer dazwischen und bricht den Highscore im rechten Moment ab?
Tja.
Tja,
Das
das steht auf dem anderen Blatt.
steht auf einem anderen Blatt.
Genau, aber geht in die Politik, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Ich finde vor allem auch in etablierten großen Parteien finde ich es wichtig, falls man da irgendwie mehr Bezug zu hat zu den politischen Themen dort, sich als Spieler da auch zu engagieren und einzutreten. Also es muss ja nicht unbedingt immer so eine spezifische Partei sein, wie ich finde, wie es jetzt die Piraten halt oft das Image so haben. Das sind die ITler und die Techniker und die Nerds und so. Ich finde, gerade weil es halt jetzt so ein breites Thema ist, finde ich es auch halt wichtig, dass es in den anderen Parteien auch Leute gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen und auseinandersetzen.
Ja, und gleichzeitig, man sollte keine Angst haben, tatsächlich auch mal auf Abgeordnete zuzugehen. Also wenn man sagt, man möchte ein bestimmtes Thema politisch sehen, dann klickt euch einfach auf die Webseiten der Fraktion.
Ja.
Immer das, was euch natürlich irgendwie am nächsten steht und schreibt einfach mal eine E-Mail oder fragt nach einem Gesprächstermin. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Abgeordnete sind sehr glücklich, wenn sie Leute da haben, die zu ihnen mit konstruktiven Vorschlägen kommen.
Ja,
Und
und Abgeordnetenwatch und sowas, genau, gibt's ja auch.
genau, also es ja, genau. Das gibt so viele Kontaktmöglichkeiten und wir leben eigentlich auch nicht mehr in einer Zeit, in der Abgeordnete, sage ich mal, diese großen omnipräsenten Wesen sind, die nur durch so einen Medienwald zu erreichen sind, sondern viele auch im Bundestag oder auch in euren Bezirksparlamenten oder in den was heißt das, Landkreistagen, ich weiß nicht, wie das bei Flächenländern heißt. Die Leute stehen doch bereit. Die
Ja, ich glaube auch, dass sie sich freuen, ja, wenn sie da
beantworten
direkten
E-Mails,
Kontakt
die
haben. Ja.
antworten auf Telefonanrufe. Und wenn es bei dem ersten nicht klappt, fragt man noch einen zweiten. Man sollte halt nicht frustriert aufgeben, sondern man kann halt tatsächlich auch sich als Gesprächspartner anbieten. Also wenn ihr Ahnung in einem bestimmten Themengebiet habt, wenn ihr eine bestimmte Vorstellung habt, geht einfach mal zum Abgeordneten und wagt einfach mehr Politik.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Hans, dann danke ich dir für diesen spannenden Einblick
Ich
und
danke dir, dass ich zu
wünsche,
Gast sein
ja
durfte.
gerne, wünsche dir weiterhin viel Spaß beim, ja, beim Formen, oder? Also vielleicht das eheste Wort.
Vorbereiten,
Beim
vorbereiten.
Vorbereiten und
Genau.
Formen dieses Thema weiterzutragen. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Grüße nach Berlin. Ciao.
Tschüss.